Gesegnete Weihnachten allen, denen ich noch nicht die Hand geschüttelt habe oder es noch nicht gesagt habe. Ich würde gerne zum Anfang mal kurz beten. Lieber Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen vor über 2000 Jahren und wir sind dir dankbar dafür, dass du gekommen bist als Licht für diese Welt, als Licht in dieser Welt, als Licht für jeden Einzelnen von uns, dass du scheinst in unsere Dunkelheit rein und uns hell machen möchtest, dass du so viel bereithältst für uns. Wir wollen dir danken für diesen Gottesdienst. Wir wollen dich bitten, segne du alles und helf du mir, dass ich dein Wort richtig auslege auch. Wir fühlen uns dir an, wir hören auf dich, denn wir glauben an dich. Amen. Ja. Wo ist er? Da. Also mir ging es auch so. Ich war dieses Jahr auch irgendwie merkwürdig und es kam nicht so die Stimmung von Weihnachten auf. Ich denke, das ist bei vielen so, dass so richtig Weihnachtsstimmung eigentlich nicht aufgekommen ist. Vielleicht habe ich mir überlegt, woran kann das liegen? Vielleicht ist es so meine momentane Situation, die Sache mit meiner Tochter, der Susanna, die schwer auf mir lastet. Oder meine Mutter, die einen Unfall gehabt hat, meine Schwiegermutter, die schwer krank geworden ist, eine schwere Operation hinter sich hat. Was ist das alles? Überall und viele Bekannte, die, von denen ich höre, dass sie erkrankt sind, gar nicht an Corona, an anderen Dingen, schwere Sachen. Oder ist es vielleicht diese allgemeine Situation, habe ich mir überlegt, diese ganzen Corona-Maßnahmen, die eigentlich drücken und die eigentlich keinen Spaß machen, die eigentlich das Leben, die einen nicht kräftig durchatmen lassen, ja, durch diese Maske kann man sowieso nicht richtig durchatmen, aber auch die anderen Dinge, die einen alle Lebensfreude eigentlich nehmen. Oder diese gespaltene Gesellschaft, bewusst gespaltene Gesellschaft, ich weiß es nicht. Es ist das Zerbrechen von Freundschaften, von Bekanntschaften, dass das lockerer wird oder sich weiter entfernt. Was ist das, dass keine richtige Stimmung aufgekommen ist? Oder so diese allgegenwärtige Angst, diese Furcht vor dieser Krankheit, die ja so geschürt wird auch. Also man muss ja nur Zeitung aufschlagen, man muss nur Fernsehen anmachen, Radio anmachen, sofort ist es Computer anschalten, ganz egal. Alle Medien sind voll und dröhnen einen richtig wie eine Gehirnwäsche diese Angst in einen rein. Ist es das vielleicht, diese Angst? Oder sind es diese unsäglichen Aussagen von Politikern? Ich weiß noch, wie ich das gehört habe. Es gibt jetzt keine roten Linien mehr. Ich höre nicht richtig. Natürlich gibt es rote, es muss rote Linien geben. Und es wird immer rote Linien geben, aber wenn ich höre, es gibt keine roten Linien mehr, wenn das ernst gemeint ist, dann kann ich nur schwarz sehen. Für unser Land, für uns, für mich, für jeden Einzelnen von uns. Denn das ist nicht gut. Rote Linien wird es immer geben, muss es geben. Allein schon ethische Linien muss es geben. Sonst leben wir in einer, ja, eine Anarchie, in einer Diktatur, wie auch immer. Oder ist es vielleicht diese angespannte wirtschaftliche Lage? Überall, wo man rumhört, gibt es Probleme in der Wirtschaft. Auch das lastet ja auf einen. Man sich überlegt, wo geht das alles hin? Wo entwickelt sich unser Land hin? Wir leben ganz gut so von dem, was wir so haben, von dem Pool, der noch einigermaßen gut gefüllt ist. Oder ist es vielleicht die Politik, die in der Ukraine rechts wie links, egal, einfach zündelt und mit dem Frieden in dieser Welt spielt, wie mit Spielbällen wie mit Kugeln. Naja, die müssen ja nicht hin, die Politiker. Und die, die was zu sagen haben, die werden sich da nicht hinbegeben. Oder ist es, dass kein Weihnachtsmarkt mehr richtig ist, ohne Markierung in Gut und Böse? Und Geschenke kaufen war dies ja auch nicht richtig. Ich gehe so gerne einkaufen und Geschenke kaufe ich wahnsinnig gerne ein. Ich gehe gerne in Geschäfte und ich gucke und ich mache und es wird einem alles verleidet, alles mies gemacht. Wie auch immer, es ist ganz egal, was bei mir, ich habe einige Sachen aufgezählt jetzt, bei mir ist eine ganze Menge gewesen in diesen letzten Monaten, letzten Jahr, wo ich keine richtige Weihnachtsstimmung hat aufkommen lassen. Wie hat Daniela gerade gesagt, Weihnachten, also sinngemäß, Weihnachten ist mehr als ein Gefühl, ist nicht nur ein Gefühl, ja, nicht nur diese wohlige Stimmung, dieses schöne Anheimelnde, dieser schöne Weihnachtsbaum und wenn dann Schnee liegt und alles ist so ruhig und Heiligabend ist der ruhigste Tag des Jahres und es ist schön, einfach dann durch den Schnee zu stampfen, der sowieso schluckt und es ist nichts zu hören. Und wie schön das so ist. Und hier und da sieht man in den Fenstern ein Licht brennen oder vielleicht hat einer einen Tannenbaum draußen, wo ein paar Kugeln dran hängen und es ist einfach schön. Aber ist es das? Nein. Das ist es eigentlich nicht. Wie sagt der Prophet Jesaja, ganz bekanntes Wort, Jesaja Kapitel 9. Und das ist prophetisch letztendlich auf Weihnachten. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und er heißt Wunderrat. Gott hält. Ewig Vater, Friedefürst, Prophezeiung auf Weihnachten, auf das Kommen unseres Herrn in diese Welt. Das Volk, das im Finstern wandelt oder im Dunkeln wandelt, sieht ein großes Licht. Weihnacht. Weihnacht ist so ein geheimnisvolles Wort. So ein Wort, wo irgendwie was mitschwingt. Die geweihte Nacht. Ja, in der Nacht, da haben die Weisen, die Sternendeuter, die Könige werden sie auch manchmal genannt, aber eigentlich waren es Sternendeuter, Astrologen, haben den Stern gesehen. Und der vor ihnen her gezogen ist, bis er dann über Bethlehem und über den Stall dort stehen blieb. Oder die Hirten, die es in der Nacht dann auf dem Feld saßen und vielleicht beim Feuer, keine Ahnung. Und dann kommen die Engel und haben die Botschaft verkündigt. Ist es deswegen die Nacht? Hat es damit zu tun? Ich glaube, es steckt da noch eine andere Botschaft dahinter. Aber da komme ich dann ganz zum Schluss nochmal kurz darauf, über diese andere Botschaft. Dieses Jahr ist nun für mich das 18. Weihnachtsfest in Schönbach. 18. Weihnachtsfest. Es sind viele Weihnachtspredigten, die ich gehalten habe und ich versuche immer so zu schauen, dass ich mich nicht wiederhole. Und so habe ich mir dann vorletzte Woche, glaube ich, war es, dann habe ich überlegt, also ja, was predige ich denn jetzt am Weihnachten? Und habe ich mal so die letzten Predigten mal so angeschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass vorletztes Jahr, ich weiß nicht, wer noch weiß, was ich da gepredigt habe, einer, dann kann ich die nochmal nehmen, ne? Nee, das vorletzte Jahr, ich einen Text genommen habe, den habe ich gar nicht bis zu Ende gepredigt. Ich habe den noch gar nicht bis zu Ende gelesen. Mir ist das nämlich erst dieses Jahr aufgefallen, dass der zusammengehört. Zwar habe ich dort gepredigt über die Flucht nach Ägypten. Damals, über 2000 Jahren herrschte Herodes, der König Herodes in Israel, ein brutaler Herrscher. Ein größenwahnsinniger Herrscher. Er hat Gebäude gebaut, so wie niemand je zuvor, außer vielleicht die Pharaonen, die dann ihre Pyramiden gebaut haben. Aber Herodes hat für dieses kleine Land wahnsinnige Gebäude gebaut, die zum Teil bis heute in Fragmenten zumindest noch bestehen. Herodes war ein brutaler Herrscher. Er ließ viele Menschen umbringen. Er ließ sogar seine Frau umbringen, Kinder von ihm, Enkel von ihm, Schwager und so weiter. Alle möglichen. Er hatte Angst. Dieser große Herrscher hatte Angst, dass ihm irgendjemand irgendwie etwas streitig macht. Ja, wenn man viel hat, dann hat man auch schnell Angst. Schnell Angst, etwas zu verlieren, so war das bei Herodes auch. Panische Angst. Sein Machterhalt, eigentlich völlig irrational. Und dann hört er davon, da ist ein Kind geboren, ein neuer König. Ein Kind. Und dann ist es wieder. Und er ist so brutal. So brutal, dass er sich sagt, nein, dieser neue König könnte mir gefährlich werden. Und es ist jetzt geboren, also lasse ich alle kleinen Kinder, alle kleinen Jungs in Bethlehem rund um Jerusalem umbringen. Dann wird er dabei sein. Ein Kind umbringen. Wie brutal muss man sein, wie besessen muss man sein, so etwas zu tun. Gar nicht auszumalen. Wenn nicht Gott der Halt im Leben ist, dann ist die Angst der Nährboden. Dieses Kind muss sterben. Jesus muss abhauen. Und Josef bekommt im Traum gesagt, geh nach Ägypten, hau ab. Und Josef ist eine ganz bemerkenswerte Person, denn er tut das, was er hört. Was ihm gesagt wird, das tut er einfach. Man sieht es direkt, sofort macht er das. Passiert das öfters, dass ein Engel kommt. Überhaupt die ganze Weihnachtsgeschichte ist voller Engel. Immer wieder tauchen Engel auf. Überall tauchen Engel auf. Sonst in den Evangelien fast gar nicht. Jesus geht auf die Flucht. Auf die Flucht nach Ägypten. Aber, soweit bin ich das letzte Mal, also vor 2 Jahren gekommen, aber ich habe nicht weiter bis zum Ende gelesen, aber er kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und diese Geschichte, die lese ich euch jetzt vor aus Matthäus 2, Verse 19 bis 23. Als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel, denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück. Doch er fürchtete sich davor, nach Judäa zu ziehen, weil er hörte, dass dort das Nachfolger von Herodes, dessen Sohn Archelaus, regierte. Auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. Auf diese Weise erfüllte sich, was durch die Propheten vorausgesagt worden war, er sollte Nazarener genannt werden. Soweit. Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber vorweg mal ganz kurz gesagt, also zum Schluss wird gesagt, auf diese Weise soll erfüllt werden, was durch die Propheten vorausgesagt worden war, Doppelpunkt, Anführungszeichen, er sollte Nazarener genannt werden. Dieses Zitat gibt es im Alten Testament nicht. Aber das muss nicht unbedingt was heißen. Das kann eine mündliche Überlieferung gewesen sein. Das kann etwas sein, wo wir noch gar nicht, man sagt das zu diesem Spross, der aufkeimen soll. Wie auch immer. Auf jeden Fall, es erfüllt sich etwas. Und Josef, wie ich das gerade eben schon gesagt habe, er ist immer der sofort tut. Als Herodes gestorben war, so fängt dieser Text an. Als Herodes gestorben war, ja. Und ich finde das genial, diesen Satz. Es ist gut. Dieser Despot, dieser Diktator, dieser brutale Mensch, Auch er wird sterben. Und er ist gestorben. Und alle Menschen und alle Diktatoren und alle Herrscher dieser Welt und auch wir, jeder von uns, wird einmal sterben. Als er gestorben war. Jesus ist auf der Flucht. Aber er kehrt zurück. Gott hat seinen Weg, ihn zurückzuholen. Dann ist er mal weg. Dann ist er wieder da. Als Herodes gestorben war. Jesus starb. Herodes starb. So ist der Überlieferung. Da wird dann gesagt, in der Überlieferung wird gesagt, dass er, als er gestorben war, die frommen Juden waren so froh, dass dieser Diktator gestorben war, dieser brutale Mensch, dass sie einen nationalen Feiertag ausgerufen haben. Und es galt an diesem nationalen Feiertag, ich weiß nicht, ob das stimmt, das habe ich gelesen, mehrfach, da durfte eine Sache nicht gemacht werden. Es durfte nämlich nicht gefastet werden. Man sollte sich freuen. Dieser Mann ist tot, endlich, und jetzt könnt ihr feiern. Aber es wurde nicht unbedingt besser. Das Reich wurde aufgeteilt. Aufgeteilt unter seine drei Söhne. Der schlimmste von ihnen bekam Judäa und herrschte in Jerusalem. Deswegen auch hatte Josef die Schwierigkeiten, dahin zurückzugehen. Aber das ist nicht schlimm, denn es ist eigentlich ganz gut, weil dann ist er nach Nazareth gegangen, nicht in die Hauptstadt. Wir wollen das immer gerne, dass es so in der Hauptstadt stattfindet. Wir wollen das immer gerne, dass es oben auf dem Treppchen stattfindet. Wir wollen das immer gerne, dass etwas gesehen werden kann. Wir wollen das gerne. Uns ist es so wichtig, dass es ganz vorne steht. Nein, Jesu Weg ist eben immer wieder ein ganz anderer. Von der Krippe über Ägypten hin in dieses kleine Kaff in Nazareth. Was kann aus Galiläa, Galiläa ist so eine Region in Israel gewesen, was kann aus Galiläa denn schon Gutes kommen, heißt es? Nichts. Ja, genau, außer Jesus. Jesus geht immer zu dem Nichts. Jesus geht immer zu dem, was dunkel ist. Jesus geht immer zu dem, was Schmerzen hat, wo Angst ist. Jesus geht immer dahin, nicht dahin, wo sie alle hier in schönen Kleidern dastehen, in tollen Gewändern mit Kronen auf dem Kopf und was weiß ich was alles, mit dicken Geldbeutel und großen Mercedes vor der Tür. Nein, da geht Jesus gar nicht unbedingt als erstes hin. Jesus geht dahin, wo die Not ist. Geht dahin, wo es unbedeutend ist. Der eigentliche König, er bleibt verborgen. Er ist nicht da, wo die politische und die religiöse Elite ist, in Jerusalem. Nein, da ist er nicht. Er ist im Verborgenen erstmal. Er ist im Verborgenen, ja, er ist in Sicherheit. Erstmal. Oder eigentlich doch nicht. Denn kaum tritt er auf mit 30 Jahren und er geht so nach der Taufe, ihr könnt das nachlesen, dann in Lukas 4, da heißt es dann, er geht dann als erstes zurück in seine Heimatstadt und will dort seinen Leuten die gute Botschaft, das Reich Gottes verkündigen. Und was passiert? Gerade da, gerade in seiner ersten Predigt, nehmen sie ihn und wollen ihn vor der Stadt die Felsklippen runterstürzen. Jesus ist nicht sicher. Ganz und gar nicht. Jesus ist immer wieder auf der Flucht. Und dann heißt es so ganz lapidar, und er ging durch sie hindurch. Einfach durch. Sie konnten ihn nicht halten. Es wird mal alles versucht. Herodes hat es versucht. Ja. Die Leute von Nazareth haben es versucht. Ja, haben es auch nicht hingekriegt. Die Pharisäer haben dann... Es fängt in jedem Evangelium schon so an, dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten, alle planen sich schon, wie sie diesen Jesus irgendwie, wie sie sich dessen habhaft machen können, weil er gepredigt hat wie kein anderer, weil er Vollmacht hatte, weil er, das haben sie erkannt, der eigentliche Retter ist. Herodisse, so habe ich es für mich mal genannt, gibt es so viele. Herodisse, die Jesus auslöschen wollen, die gibt es viele. Auch heute. Herodisse. Namen sind austauschbar. Namen sind austauschbar in der Geschichte. Herodes, also Herodes der Große, der König, zur Zeit der Jesu Geburt, der hat eine ganze Menge aufgefahren. Verfolgung, Mord. Dann noch hat er noch die Weisen aus dem geholt, die Religiösen, und hat gesagt, forschet in der Schrift. Wie ist das denn? Religiöse Frömmigkeit? Ja, religiöse Frömmigkeit ist nicht unbedingt immer nur gut. Aber Jesus, er war nicht habhaft zu werden. Es ist erschreckend, wie er in den Schriften forschen lässt, um seine politische Agenda zu untermauern und zu begründen, das Kind zu verfolgen. Und nach der Herodesart studieren die Journalisten heute auch, jedes Jahr vor Weihnachten aufs Neue, um etwas zu finden, irgendwie was zu finden. Warum? Um ihn schlecht zu machen, ihn, Jesus. Um ihn zu verfolgen, um ihn mundtot zu machen. Jedes Jahr vor Weihnachten im Spiegel und wie sie alle heißen, Stern. Und jetzt immer wieder diese Artikel, Jesus hat doch nicht gelebt und das ist doch, das ist ein Märchen und das ist ein Märchen und so weiter. Und dann wird der Wissenschaftler und der Theologe und der Archäologe rausgekramt. Und was will man eigentlich? Man will sich Jesus nicht stellen. Man will sich dem Anspruch von Jesus nicht stellen. Denn das könnte gefährlich werden, wenn ich das tue. Herodes erreicht sein Ziel nicht. Warum erreicht er sein Ziel nicht? Naja, weil er eben mit schlechten Absichten kommt, weil er eben nicht zur Krippe geht, weil er eben nicht in die Niedrigkeit geht und ihn sucht. Er kann es gar nicht schaffen. Warum? Weil er nur auf seine Schlauheit vertraut, weil er nur auf seine Macht vertraut, die er hatte. Auf die religiöse Tarnung. Nein. Mit all diesen Dingen findet man Jesus nicht. Mit diesen Sachen, mit diesen Eigenschaften bleibt Jesus für jeden verborgen, auch für uns heute. Wenn wir mit irgendwelchen Tricksereien kommen wollen, wenn wir denken, weil wir so toll sind, deswegen, nein. Jesus ist gekommen in die Nacht. Wie heißt es so schön? Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und denen, die da wohnen im finstern Tal, scheint es hell, denn uns ist ein Kind geboren. Wer findet das Kind? Bei Matthäus sind es die Weisen aus dem Morgenland, eigentlich Sterndeuter, Astrologen, eigentlich was Menschen, die etwas tun, was im Alten Testament, im Gesetz des Mose, verboten war. Und doch lässt er sich von denen gerade finden. Sie finden ihn irgendwie von ganz allein. Sie folgen einfach dem Stern. Warum? Weil in ihnen der Funke des Glaubens erweckt ist. Herodes stirbt, aber andere werden auferstehen. Und immer wieder in der Geschichte geht es so weiter, geht bei der Verfolgung Jesu immer weiter. Es geht immer um die Vereinigung von weltlicher, von religiöser Macht. Jesus wurde bespitzelt, dann denunziert. Später hat ihn ein Freund, einer seiner Jünger, für ein paar Silberstücke verraten. Und wie sagt Jesus dann? Mit einem Kuss kommst du? Den Menschensohn zu verraten? Mit einem Kuss? Auch das geht. So ganz nah bei Jesus sein und ihn doch verraten, wo man sich eigentlich nicht dem stellen möchte. Aber die Herodese dieser Welt, egal ob sie Judas oder Pharisäer oder wie auch immer heißen, damals konnten ihn nicht fassen. Weder durch Verfolgung noch durch Verunglimpfung, noch durch Diffamierung und auch nicht durch einen Kuss, nicht durch die Dornenkrone und noch nicht mal durch den Tod selber, den Kreuzestod. Denn nach 3 Tagen ist er auferstanden und sie konnten ihn nicht fassen. Er ist aufgefahren in den Himmel. Jesus ist nicht zu fassen. Aber weil er nicht zu fassen ist, sind seine Jünger vielleicht zu fassen, die Apostel, die Christen ganz allgemein. So werden Christen verfolgt, von Anfang an. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Der Saul, der später der große Apostel Paulus wurde, er war wie besessen davon, die Christen zu verfolgen, bis er dann selber vom Pferd gehauen wird. Esel, ich weiß nicht, was es war, runtergehauen wird, geblendet wird, geblind wird und Jesus anspricht, warum verfolgst du mich? Und er sich bekehrt. Stephanus, der erste Märtyrer, naja, vielleicht war es doch nicht der erste Märtyrer, habe ich mir gedacht. Vielleicht waren die ersten Märtyrer ja die Kinder in Bethlehem. Danach flohen die Christen in der Apostelgeschichte. Ähnlich wie Jesus in Matthäus 2 oder Josef mit der Familie, er hat ja das Haupt der Familie gewesen. Um 70 nach Christus, als Jerusalem zerstört worden ist von den Römern, es war immer wieder Aufstände und irgendwann haben die Römer gesagt, jetzt haben wir die Schnauze voll. Und dann haben sie einfach alles platt gemacht, Jerusalem platt gemacht. Und die Christen waren auch alle in alle Richtungen zerstreut, geflohen. Nach Zypern, Damaskus, Antiochia, Ägypten, Griechenland, auch nach Rom und so weiter. Und dann geht es weiter. Dieser Satz, geht hin und forscht nach dem Kind, suchet das Kind. Und weil ihr Jesus nicht findet, suchet die Christen zu zerstören, weil sie die Botschaft von Jesus eben weiterbringen. Und so ging Verfolgung weiter. Verfolgung im Römischen Reich und Hunderte, Tausende sind da in irgendwelche Zirkusse gebracht worden, vor irgendwelchen, mussten mit irgendwelchen Gladiatoren kämpfen, gegen irgendwelche wilden Tiere sich behaupten. Und zu Hunderten und zu Tausenden sind sie in diesen Arenen gestorben. Und Jesus? Jesus flieht wieder. Flieht mit den Seinen und ist auf der Flucht, jetzt diesmal nicht in Ägypten, diesmal in den Katakomben. In den Kellern, wo sie sich getroffen haben, im Untergrund. Verbot von Zusammenkünften, Religionsausübung. Christen fliehen. Aber alle Verfolgung, die hilft nichts. Es wurde noch perfider. Das Christentum wurde auf einmal irgendwann in die Politik integriert unter Konstantin. Und nachher ist man sogar mit dem Kreuz losgezogen in den Krieg und hat andere unterdrückt. In den Krieg gezogen? Jesus ist auf einem Esel geritten, er der Friedefürst. Ich habe es gerade gelesen. Ja, Jesaja 9, ne? Der Friedefürst. Jesus bringt keinen Krieg. Jesus bringt den Frieden. Und er geht auch nicht mit einem Kreuz und auch nicht einem Kreuzzug oder im Zeichen des Kreuzes. Es gibt keinen gerechten Krieg. Das gibt es nicht. Jesus ist der Friedefürst. Perfide, wie das gemacht worden ist. Verbindung. Christentum ist jetzt eine Staatsreligion unter dem Schutz der Obrigkeit. Und so geht man eine Allianz ein. Und immer wenn man Allianzen eingeht, dann geht man auch Abhängigkeiten ein. Klar, dass die Könige und Herrscher etwas zu sagen haben wollten, wo eigentlich der eine der Herr ist, unser Herr. Auch er ist der Herr der Gemeinde und nicht irgendeine politische Kraft. Und wieder geht es in die Flucht. Und Jesus wandert aus zu anderen in andere Gruppierungen. Ich habe das mal so grob gehe ich jetzt durch die Kirchengeschichte, das ist eigentlich ein blödes Wort, Kirchengeschichte, aber durch die Geschichte der Gemeinde Jesu ganz, ganz grob durch. Jesus wandert aus, habe ich es genannt, in kleinere Gruppierungen, zu den Albigensern, Bogomil, Waldensern, zu den Vorreformatoren, bis auch sie wieder verfolgt worden sind. Und dann kommt die Reformation. Und wieder ist diese unheilige Allianz da, dass die Fürsten was zu sagen haben wollen. Und Jesus wird zur Seite gedrängt und Jesus ist wieder auf der Flucht. Jesus ist auf der Flucht, ständig auf der Flucht in der Kirchengeschichte. Und er geht dann zu den Pietisten, könnte man sagen, Puritanern, wie auch immer, zu den Täufern. Und so geht es eigentlich immer weiter. Jesus geht von den einen zu dem anderen ins Exil. Und wenn die äußere Gewalt nichts nutzt, dann ist es eben die innere Gewalt. Es gilt nicht mehr das, was Jesu Wort hat, nicht mehr die Autorität. Irgendwann im 17., 18. Jahrhundert fängt es dann an, dann hat nur noch die Vernunft, die Ratio, die Autorität. Und das geht bis heute weiter. Geschichte geht eigentlich immer so weiter. Jesus, sein Wort, seine Jünger, die Herzenschristen, sie werden verfolgt. Mal durch körperliche Gewalt, dann durch die Versuchung der Macht, des Geldes, des möglichst bequemen Lebens oder dann durch neue Autoritäten. Wie ich es gerade gesagt habe, alles wird dem Verstand unterworfen. Es muss alles vernünftig sein, muss alles vernünftig klingen. Heute? Heute ist es auch nicht anders. Vielleicht habe ich mir gedacht, kommt so im Zuge der Ratio noch die Wissenschaftsgläubigkeit dazu. Oder die Wissenschaftshörigkeit, eher gesagt. Und ansonsten bleibt es bei den unheiligen Allianzen mit der Politik und der Macht, des Geldes, des Ruhmes. Weihnacht. Ich hatte jetzt am Anfang gesagt, dass da noch eine andere Botschaft dahinter steht, ja? Jesus kommt in der Nacht und eben für die alles dunkel ist, für die, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, für die kommt Jesus. Jesus geht nicht nach Jerusalem. Er setzt sich nicht auf den Thron in Jerusalem und schubst den Herodes runter. Nein, Jesus geht den Weg ganz runter. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Für die ist er gekommen, für die Entrechteten, denen die Herrschenden ihre Rechte genommen haben, für die ist er gekommen. Er kommt für die Staunenden, für die Erwartungsvollen, für die, die irgendwelche Lasten drücken, Verzweiflung haben, die in ihrem Leben keinen Sinn mehr sehen oder mutlos geworden sind, die ihr Leben irgendwo gegen die Wand gefahren haben. Für die kommt Jesus. Das ist Weihnacht, deswegen Nacht. Weil er für uns gekommen ist, die wir an der einen und anderen Stelle vielleicht in der Nacht sind. Es hat nichts mit einer heimlichen Atmosphäre und schönen Kerzen zu tun. Nein, lest euch die Weihnachtsgeschichten. Es gibt ja nur zwei, also Matthäus 2 und Lukas 2, 3. Das ist, mehr ist es ja gar nicht. Lest euch das durch. Es hat nichts Anheimelndes zu tun. Jesus kommt für die, die verzweifelt sind, die Schmerzen haben, die übervorteilt worden sind. Herodes und alle anderen Herodese, die sind gestorben und sie werden sterben. Aber Jesus, der ins Exil gegangen ist, er kommt wieder. Und er kommt immer wieder. Jesus ist nicht klein zu kriegen. Durch nichts. Durch keinen Politiker, durch keine Wissenschaft, durch keine Ideologie, durch keine andere Religion. Jesus ist nicht klein zu kriegen. Wenn er vielleicht auch manchmal anscheinend nicht sichtbar ist. Die Frage, ist er für mich sichtbar? Ist er für dich sichtbar? Die Frage. Und die Frage, bin ich so eine Art Herodes oder bin ich so ein Hirte, bin ich so einer, der mit offenen Herzen geht? Bin ich einer, der einfach zu Jesus kommt mit leeren Händen und sagt, ja, was ist denn jetzt hier? Und staunt. Oder bin ich einer, der Angst hat, zu Jesus zu gehen? Und ich denke, er könnte mir etwas nehmen. Meine Macht, mein Selbstbewusstsein vielleicht nehmen, meine Selbstbestimmtheit mir nehmen, meine Selbstverwirklichung vielleicht irgendwas im Wege stehen. Wie gehe ich zu Jesus? Wie stehe ich zu Jesus? Und ich schließe jetzt, also ich finde das ein wunderschönen Gedanken, dass er immer wieder kommt. Ne? Vielleicht ist das ein bisschen rausgekommen. Jesus kommt immer wieder. Das ist halt diese Sache mit, er geht nach Ägypten, aber er kommt dann wieder. Wenn die Zustände, wenn die Gegebenheiten, die äußeren Umstände es zulassen, dann kommt er wieder. Sie fragen, gebe ich ihm die äußeren guten Zustände, Umstände in meinem Leben? Öffne ich ihm mein Herz, dann kommt er. Und ich schließe mit der Jahreslosung für nächstes Jahr. Und die wird uns ja gewisserweise begleiten. Und die ist wunderschön, die passt nämlich gerade in diesen Gedankengang wunderbar rein. Da heißt es dann, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Amen.